Willkommen beim Podcast von Rechtsanwalt Kramarz, Ihrem Experten für IT- und Medienrecht. Informationen und Termine für eine Erstberatung finden Sie direkt auf kanzlei-kramarz.de. Und jetzt geht es sofort los. Hier sind Lex und Nova mit dem aktuellen Thema. Viel Spaß beim Zuhören.
Also, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo auch von mir.
Wir sitzen hier gerade wieder in der Kanzlei Kramarz am Tisch und haben eine neue juristische Aktenbetrachtung für dich vorbereitet.
Genau. Wir haben es uns gemütlich gemacht.
Kann man so sagen. Obwohl der Berg an Notizen vor uns ziemlich massiv ist. Akten, Ausdrucke, Blogbeiträge.
Das übliche Chaos eben.
Richtig. Und das Material, das wir heute für dich aufbereitet haben, stammt direkt von unserem Chef. Aus dem Kanzleiblog von Rechtsanwalt Christian Kramarz.
Ganz frisch, vom 20. Februar 2026.
Exakt. Und das Thema, das wir uns heute vornehmen, ist wirklich eine der drängendsten Fragen, die wir aktuell im Medienrecht haben.
Absolut. Es betrifft im Grunde jeden.
Ja. Es geht nämlich um die Grenze zwischen Satire und Rechtsverletzung auf Social Media. Also wo hört der Spaß auf und wo fängt die strafbare Identitätstäuschung an?
Das ist eine super schmale Gratwanderung.
Ist es. Stell dir einfach mal vor, du sitzt in der Bahn, du scrollst auf dem Smartphone durch X, also das ehemalige Twitter, und du siehst ein Profil, das täuschend echt aussieht.
Ein Profil von jemandem, den du vielleicht kennst oder ein Prominenter.
Genau. Und wir wollen heute für dich herausarbeiten, ab wann so ein vermeintlich lustiger Parodie-Account zu einem Fall für uns hier in der Kanzlei wird. Zu einem Fall für die Gerichte.
Denn die Brisanz bei diesem Thema ergibt sich vor allem aus der Extremgeschwindigkeit im Netz.
Mhm.
Wir sehen das hier bei uns in der täglichen Kanzleipraxis immer häufiger. Es sind schon lange nicht mehr nur Politiker oder TV-Stars im Fadenkreuz.
Nee, überhaupt nicht.
Jeder Nutzer, also auch du, kann theoretisch über Nacht Opfer so einer systematischen Rufschädigung werden. Durch Fake-Profile.
Und deshalb ist unsere Mission heute, die juristischen Mechanismen dahinter mal komplett zu entpacken. Wie reagiert das Rechtssystem, wenn Identitäten quasi als digitale Waffe genutzt werden?
Lass uns da direkt mit dem Präzedenzfall einsteigen.
Sehr gerne. Der Auslöser für unseren heutigen Deep Dive ist nämlich ein Fall, der die juristische Landschaft ziemlich geprägt hat und hier in der Kanzlei für echt viel Gesprächsstoff gesorgt hat.
Das Urteil des Landgerichts Köln.
Genau, Aktenzeichen 28O30 aus dem Jahr 24. Im Zentrum dieses Streits stand der Satiriker Jan Böhmermann.
Und der Fall ist juristisch so interessant, weil er die Mechanik von Fake-Accounts perfekt offenlegt.
Jemand hatte auf X ein Profil unter seinem Namen angelegt.
Ja, und wenn wir uns die Anatomie dieses Accounts ansehen, wird sofort klar, warum das Landgericht einschreiten müsste. Das Profilfoto und der angezeigte Name waren absolut identisch mit dem echten Jan Böhmermann.
Identisch. 1:1.
Die optische Täuschung war perfekt. Der Ersteller des Accounts hatte zwar das Wort Parodie in der Profilbeschreibung versteckt, also in dieser sogenannten Bio, aber das reichte nicht.
Lass uns da kurz einhaken. Warum nicht? Weil, also man könnte ja sagen, hey, da steht doch Parodie.
Ja, aber die geposteten Inhalte standen in einem totalen Kontrast zu Böhmermanns bekannten Standpunkten. Das Gericht sah hier eben keine offensichtliche humoristische Überzeichnung der Person.
Sondern
die gezielte Verbreitung von Aussagen, die dem echten Böhmermann einfach fälschlicherweise zugerechnet werden konnten.
Und das ist der Punkt, wo wir über Fake News reden müssen. Das ist ja kein harmloser, dummer Jungenstreich mehr.
Nein, definitiv nicht. In unserer heutigen Zeit verbreiten sich Falschinformationen rasend schnell. Wenn so ein Fake-Account mit dem Gesicht einer bekannten Persönlichkeit völlig abwegige Thesen verbreitet.
Politische Parolen zum Beispiel.
Richtig. Oder Anlagebetrug. Dann verknüpft das Gehirn des Lesers diese Aussagen im ersten Moment sofort mit der echten Person.
Die Falschinformation ist in der Welt, bevor irgendjemand diese kleine Bio gelesen hat.
Und damit verlassen wir den Bereich des harmlosen Spaßes. Für die betroffene Person ist das ein absoluter Albtraum. Es entsteht ein massiver, oft irreparabler Reputationsschaden.
Weil das Vertrauen, das diese Person über Jahre aufgebaut hat, einfach gekapert wird.
Exakt. Das Publikum wird systematisch in die Irre geführt. Aus juristischer Sicht diskutieren wir hier gar nicht darüber, ob der Humor gut oder schlecht ist. Es geht einzig und allein um den Schutz der eigenen Identität vor Fremdsteuerung.
Okay, das ist ein super Stichwort. Lass uns mal das juristische Fundament aufdröseln. Was bedeutet das genau, wenn diese Fälle bei uns auf dem Schreibtisch landen?
Wir haben es hier mit einem klassischen Konflikt zweier Grundrechte zu tun. Ein Abwägungsprozess, den wir in der Kanzlei ständig führen.
Auf der einen Seite steht der Angriff, also das allgemeine Persönlichkeitsrecht und das Namensrecht des Opfers.
Und auf der anderen Seite die Verteidigung. Das extrem starke Schutzschild der Kunstfreiheit und der Meinungsfreiheit.
Und dieses Schutzschild ist in Deutschland ja historisch bedingt sehr, sehr massiv.
Absolut. Satire darf in Deutschland enorm viel. Sie lebt ja gerade von der Provokation, der Übersteigerung, dem Spott.
Mhm.
Kein Gericht hat ein Interesse daran, Satire zu verbieten. Wenn jemand eine öffentliche Person parodiert, ist das ein wichtiger Teil unseres gesellschaftlichen Diskurses.
Aber, und das ist das große Aber in diesem Urteil, dieses Schutzschild hat eben Risse.
Genau. Es ist nicht grenzenlos.
Die Linie wird vom Landgericht Köln sehr hart gezogen. Der Schutz der Satire endet abrupt an dem Punkt, wo das Publikum systematisch getäuscht wird.
Hier kommt ein Begriff ins Spiel, der absolut zentral ist: die Verwechslungsgefahr.
Das juristische Stoppschild.
Richtig, die Verwechslungsgefahr. Das Landgericht Köln wendet in seiner Argumentation die Perspektive des sogenannten flüchtigen Betrachters an.
Erklär das mal genauer für jemanden, der noch nie ein Jurabuch in der Hand hatte.
Klar. Das Gericht geht eben nicht von einem Medienwissenschaftler aus, der sich so ein Profil 5 Minuten lang im Detail anschaut und analysiert.
Der den Text studiert und nach Parodiehinweisen sucht?
Nee, es geht um den durchschnittlichen Nutzer. Dich und mich. Jemand, der vielleicht gerade im Bus sitzt, auf seinem Handy durch den Feed wischt und die Informationen in Bruchteilen von Sekunden aufnimmt.
Also schnelles Scrollen.
Die Justiz passt sich hier wirklich der realen User Experience an. Wenn dieser flüchtige Betrachter aufgrund von Profilbild und Name davon ausgehen muss, dass er gerade einen echten Beitrag des Originals liest, dann liegt eine Rechtsverletzung vor.
Dann kippt die Waagschale.
Ganz genau. Das Persönlichkeitsrecht wiegt in diesem spezifischen Fall dann schwerer als die Kunstfreiheit des Täters.
Weil die Kunstfreiheit eben keine vorsätzliche Identitätstäuschung rechtfertigt.
Richtig. Das Persönlichkeitsrecht garantiert dir und mir die Verfügungsgewalt über die Darstellung unserer eigenen Person.
Niemand muss dulden, dass ihm fremde Worte in den Mund gelegt werden.
Und das bringt uns zu einem Mythos, den wir in unseren Mandantengesprächen wirklich ständig hören.
Oh ja, der Laienirrtum schlechthin.
Leute rufen hier an und sagen, ja, aber hey, in der Bio steht doch Parodie. Damit bin ich doch rechtlich komplett auf der sicheren Seite, oder?
Ein juristischer Freifahrtschein quasi.
Denken viele. Aber wir verneinen das vehement. Ein bloßer Hinweis im Kleingedruckten, irgendwo versteckt in der Profilbeschreibung, reicht absolut nicht aus. Das Landgericht Köln hat diesen Mythos endgültig demontiert.
Und das ist auch total logisch, wenn man sich anschaut, wie Social Media funktioniert.
Wie meinst du das konkret?
Naja, stell dir vor, ein einzelner Tweet von so einem Fake-Account wird geteilt. Er wird geretweetet. Oder jemand macht einen Screenshot und schickt das in eine große WhatsApp-Gruppe.
Stimmt.
In dem Moment, wo dieser Beitrag den ursprünglichen Account verlässt, reißt diese kleine Profilbeschreibung ja gar nicht mit.
Die Bio wird quasi abgeschnitten.
Exakt. Der Konsument am Ende der Kette sieht nur noch das Gesicht von Jan Böhmermann, seinen Namen und eine vielleicht völlig verrückte Aussage. Der Kontext der Parodie ist zu 100% gelöscht.
Deshalb fordern die Gerichte ganz eindeutige Distanzierungssignale. Die Kernaussage für dich als Lerner ist hier: Eine Parodie muss auf den allerersten Blick als solche erkennbar sein.
Bevor man überhaupt anfängt, den Inhalt richtig zu verarbeiten.
Genau. Wenn das Profilbild und der Name im Feed schon die Verwechslung provozieren, dann nützt dir der beste Disclaimer in der Bio nichts mehr.
Wer legitime Satire betreiben will, muss die Abgrenzung zum Original schon im Namen deutlich machen. Oder durch visuelle Verfremdung im Bild.
Sodass auch der flüchtige Betrachter sofort kapiert, okay, hier spricht nicht das Original.
Lass uns mal die Brücke zur Praxis schlagen. Das ist ja das, was wir jeden Tag auf dem Schreibtisch haben.
Ja.
Was genau machen wir eigentlich, wenn ein Mandant zu uns in die Kanzlei kommt und sagt, Hilfe, ich bin Opfer einer Identitätstäuschung auf X, Instagram oder Facebook. Wie wehren wir uns?
Wir haben da eine sehr klare Strategie. Einen juristischen Notfallkoffer, der auf 3 Säulen aufbaut.
Weil Zeit in solchen Fällen der absolute Killer ist. Jeder Tag kostet Reputation.
Genau. Säule Nummer 1 ist die Abmahnung, der Standard-Erstschlag.
Wir treten also direkt an den Betreiber des Fake-Accounts heran.
Sofern der greifbar ist, ja? Wir schicken eine offizielle Aufforderung. Der Betreiber muss das Profil entweder sofort löschen oder es eben so umgestalten, dass es rechtskonform ist.
Und wir fordern meistens eine strafbewährte Unterlassungserklärung.
Richtig. Das ist der Versuch, die Sache schnell außergerichtlich vom Tisch zu bekommen.
Aber das Problem ist ja oft die Anonymität im Netz.
Das ist der große Haken an der Abmahnung. Der Ersteller sitzt vielleicht irgendwo im Ausland.
Oder er hat Fantasiedaten hinterlegt.
Oder er lacht sich einfach ins Fäustchen und ignoriert unseren Brief, während sein Account immer größer wird.
Und der Ruf unseres Mandanten weiter leidet.
In solchen Fällen bringt uns ein reguläres Gerichtsverfahren gar nichts. Das dauert Monate, manchmal Jahre.
Und deshalb ziehen wir Säule 2 aus dem Notfallkoffer, das schärfste Schwert.
Die einstweilige Verfügung, der Eilrechtsschutz.
Damit zwingen wir das Gericht zu einer schnellen Entscheidung, oder?
Ja.
Wenn wir dem Gericht glaubhaft machen können, dass die Sache extrem dringlich ist, weil eben jeden Tag der Ruf weiter demontiert wird, dann bekommen wir oft innerhalb von wenigen Tagen einen Beschluss.
Manchmal sogar ohne, dass der Gegner überhaupt angehört wird.
Exakt. Und mit diesem gerichtlichen Titel in der Hand haben wir eine massive Hebelwirkung.
Das leitet direkt über zu Säule 3, oder?
Richtig, das Plattform-Reporting, das sogenannte Notice-and-Takedown-Verfahren.
Weil wir am Ende ja oft an die Betreiber ran müssen. X, Meta, Google, die stellen die Infrastruktur für die Rechtsverletzung.
Und wir üben dann als Kanzlei direkten Druck auf diese Plattform aus. Wir schicken denen den gerichtlichen Titel und weisen sie auf die klare Verletzung des Persönlichkeitsrechts hin. Und wenn eine Plattform davon weiß und nicht sofort löscht, haftet sie plötzlich selbst.
Das Risiko gehen die großen Anbieter in der Regel nicht ein. Diese Zangenbewegung aus Druck auf den Täter und Druck auf die Plattform führt fast immer zum Erfolg.
Deshalb werfe ich an der Stelle mal ganz lässig ein, wenn ihr da draußen Unsicherheiten habt oder selbst betroffen seid, zögert nicht, holt euch eine Ersteinschätzung.
Dafür sind wir ja da.
Genau. Ihr erreicht uns telefonisch unter 06151 2768 227 oder schreibt einfach eine kurze Mail an anfrage@kanzlei-kramarz.de. Eure digitale Identität ist zu wichtig, um das einfach auszusitzen.
Aber lass uns den Bogen zurück zum eigentlichen Thema spannen.
Gerne. Ich fasse diesen Aha-Moment mal kurz und knackig zusammen. Die juristische Botschaft ist am Ende recht simpel.
Ja, fass das mal zusammen.
Mach dich gerne über Leute lustig. Nutze die Kunstfreiheit. Aber sei transparent dabei. Wer sich feige hinter fremden Gesichtern und exakt kopierten Namen versteckt, der verlässt die Bühne der Satire und betritt den Gerichtssaal.
Besser kann man es nicht ausdrücken.
Ein versteckter Hinweis in der Bio bringt vor Gericht absolut nichts, weil er der Realität des flüchtigen Scrollens einfach nicht standhält.
Das ist die aktuelle Rechtslage, ja. Aber wenn wir jetzt zum Schluss mal einen Schritt weiter denken, und das ist auch ein Thema, das wir auf dem Blog der Kanzlei intensiv behandeln, dann stehen wir vor einer riesigen Herausforderung.
Du spielst auf künstliche Intelligenz an.
Ganz genau. Überleg mal, wenn uns heute schon diese handgemachten, von echten Menschen erstellten Parodie-Accounts vor solche juristischen Probleme stellen.
Ja.
Was passiert eigentlich in ganz naher Zukunft, wenn KI solche täuschend echten Fake-Profile völlig automatisiert generiert?
In Massen.
In Massen. Tausende Profile pro Minute. Profile, die nicht nur ein Bild klauen, sondern den Sprachstil einer Person perfekt imitieren. Die sekündlich auf das Weltgeschehen reagieren.
Mit Deepfakes, Stimmenklonen, allem drum und dran.
Richtig. Wer haftet dann für diese Flut an Falschinformationen? Der Nutzer, der den Prompt eingegeben hat? Der Entwickler der KI? Oder die Plattform, die das alles gar nicht mehr filtern kann?
Das ist eine verdammt provokante Frage. Werden wir unseren eigenen Augen in unseren Social-Media-Feeds dann überhaupt noch trauen können?
Wahrscheinlich wird die Verwechslungsgefahr dann nicht mehr die Ausnahme sein, sondern der permanente Dauerzustand.
Da kommt juristisch noch eine massive Welle auf uns zu. Das Medienrecht steht vor seiner größten Bewährungsprobe. Ein Gedanke, der du uns gerade zuhörst, definitiv im Hinterkopf behalten solltest, wenn du das nächste Mal durch deine Timeline wischst.
Absolut.
Wir verabschieden uns für heute von dir. Es war echt super, diese komplexe Akte heute mit dir am Tisch aufzuarbeiten.
Fand ich auch. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit.
Betrachte deinen Newsfeed ab heute mit einem etwas kritischeren und dank uns juristisch geschulten Auge. Schütze deine digitale Identität und bis zur nächsten Tiefenanalyse hier bei uns in der Kanzlei Kramarz.
Bleibt drittisch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao.
So, das war's von Lex und Nova für diese Folge. Wir hoffen, Sie konnten heute wieder etwas schlauer werden, ohne dabei einzuschlafen. Und bevor Sie nun Ihre neu gewonnenen Erkenntnisse anwenden, hier kommt noch was Wichtiges. Ich unterstütze Mandanten sowohl in Darmstadt als auch bundesweit in vielfältigen rechtlichen Fragestellungen. Wenn Sie zu dem Thema dieser Podcast-Episode Beratungsbedarf haben oder eine allgemeine Rechtsfrage besteht, lade ich Sie herzlich ein, mit mir in Kontakt zu treten. Sie erreichen mich telefonisch unter 061 51 276 8227. Falls Sie mich nicht direkt persönlich erreichen, hinterlassen Sie mir Ihre Anfrage. Ich melde mich. Selbstverständlich können Sie mir Ihr Anliegen auch jederzeit per E-Mail an anfrage@kanzlei-kramarzt.de senden. Umfassende Informationen über meine Kanzlei und meine Rechtsgebiete finden Sie auf meiner Webseite unter www.kanzlei-kramarzt.de. Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören. Bis zum nächsten Mal.